Universalcast. Kommunikation im digitalen Zeitalter. Ihr Universal-Host heute, Christian Jakubetz.
Prognosen, die sind schwierig. Vor allem dann, wenn sie die Zukunft betreffen. Diesen wahnsinnig schlauen und immer noch gültigen Satz, den hat Mark Twain vor gefühlten Ewigkeiten mal gesagt. Und, was soll ich sagen, bis zum heutigen Tag hat sich daran nicht so rasend viel geändert. Trotzdem kann man so ein Projekt wie Universalcode nur ganz, ganz schlecht machen, ohne dass man ja wenigstens so ein kleines bisschen versucht, in die Zukunft zu schauen. Da geht es dann nicht nur darum, wie man künftig Kommentare schreibt, Videos dreht oder sonstige Sachen macht, sondern auch beispielsweise um die Frage, wie wollen wir arbeiten, wo wollen wir arbeiten und mit welcher Technologie wollen wir das machen. Tja, weil genau diese Fragen so komplex sind, haben wir uns gedacht, wir könnten mal einen eigenen Autor, früher nannte man sowas vielleicht Ressortleiter oder so, einen eigenen Mann in diesem Fall für dieses Thema gewinnen. Wer das ist, wie er sich seinen Job so vorstellt und welche Prognosen er und mit welchem amüsierten Blick er in die Vergangenheit zurückschaut, das erfahrt ihr jetzt gleich in der neuen Ausgabe vom Universalcode Podcast. Ich bin natürlich nicht alleine hier im Studio, sondern mein Herausgeberkollege Markus Kaiser ist wie immer auch da. Und gleich werdet ihr dann noch erfahren, was sich beim Universalcode sonst noch Neues tut. Das Neueste, das hört ihr gerade, ist diese Ausgabe vom Podcast. Auf vielen anderen Kanälen passiert jetzt dann auch eine ganze Menge. Also, stay tuned, wie man im Neudeutsch so schön sagt. Ich wünsche euch spannende 30 Minuten. Markus, unter normalen Umständen erwartet man ja von einem, ich sag's jetzt mal in Anführungszeichen, Lehrbuch für Journalismus in erster Linie, dass dort Sachen drinstehen, wie man Journalismus macht. Also wie schreibe ich einen Kommentar, wie drehe ich ein Video, solche Geschichten. Jetzt haben wir uns diesmal entschlossen, dass wir gesagt haben, nee, wenn man über den neuen Journalismus redet, kann man ja nicht nur vom Handwerk reden.
Es ist ganz wichtig, heute natürlich auch über Themen zu sprechen. Wie möchte man arbeiten? Wie sind Arbeitsweisen? Stichwort New Work. Denn es wird immer schwieriger, natürlich die besten Fachkräfte auch wirklich für den Journalismus zu gewinnen. Und deshalb sollten wir uns auch dringend über die Arbeitsbedingungen unterhalten. Deshalb sollten wir uns auch dringend unterhalten, wie man seine Arbeit integriert. Stichwort Work-Life-Balance und Co. Also auch das gehört im Endeffekt in ein Lehrbuch über den Journalismus der Zukunft.
Ich habe da übrigens jetzt vor kurzem mal eine ganz erstaunliche Beobachtung gemacht. Und zwar hatte ich ein Gespräch mit einer jungen Kollegin, einer jungen Redakteurin von einer wirklich sehr, sehr kleinen Lokalredaktion. Und dann habe ich sie gefragt, wie ich sie denn am besten erwische. Und dann sagt sie, ja, per Zoom, sie ist ja eh zu Hause. Und ich, alter Knacker, habe dann gesagt, ach, hast du quasi Urlaub? Und dann guckte sie mich ganz entgeistert an und sagt, nee, ich mache Homeoffice. Und dann dachte ich mir, wow, sogar in relativ kleinen Lokalredaktionen, wo ich immer gedacht hätte, da musst du vor Ort sitzen, machen die inzwischen Homeoffice. Die Frage ist halt vermutlich nur, wie kriegt man das vernünftig organisiert, was eine elegante Überleitung darstellt dazu, dass du ja jetzt in diesem Jahr auch zwei Lunchbreaks machen wirst, die im weitesten Sinne damit zu tun haben, ne?
Genau, richtig. Also ein Lunchbreak wird sich mit dem Thema New Leadership beschäftigen, also wie ich als Führungskraft auch damit umgehe. Das ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt, auch als Führungskraft sich darauf einzustellen, auf die, ja, ich sage jetzt mal Stichwort Digital Leadership, veränderten Möglichkeiten durch Digitalisierung, durch Homeoffice und auf der anderen Seite natürlich auch auf die Anforderungen, die Mitarbeitende an mich als Führungskraft erheben. Da gibt es auch Befragungen, die sagen, das Wichtigste ist, dass eine Führungskraft nicht unbedingt den besten Leitartikel schreibt oder tatsächlich ein fachliches Vorbild ist, sondern dass die Führungskraft Interesse an mir als Mensch zeigt, dass sie mich als Mensch empowert sozusagen. Also das sind alles die Dinge, die heute erwartet werden von der Führungskraft und da sollte man natürlich auch nicht unbedingt alles eins zu eins umsetzen, das ist völlig klar, aber das muss man mit am Schirm haben. Man will ja wirklich auch die besten Leute weiterhin für den Journalismus gewinnen.
Genau, und dazu gehören nun mal Social Skills, wie man das heutzutage im Neudeutsch sagt. Und die sind nun mal andere als vielleicht vor 30 Jahren, als ich mal angefangen habe, langsam in diesen Beruf einzusteigen. Wir haben einen Autoren dazu gefunden. Ich glaube, wir beide waren uns irgendwie total schnell einig, das ist er.
Absolut. Es gibt keinen besseren dafür, der sich mit dem Thema schon sehr intensiv beschäftigt hat, aus verschiedensten Sicht. War langjähriger stellvertretender Chefredakteur der Mittelbayerischen Zeitung in Regensburg, hat die W&V geleitet als Chefredakteur und war zuletzt bei T3N. Bis er jetzt zu Virtual Identity nach München gekommen ist. Also insofern auch wirklich die Bandbreite kennt zu diesem Thema. Die meisten dürften es erraten haben, wer jetzt gleich unser Gast sein wird. Holger Schellkopf, und da freue ich mich ganz besonders drüber, denn auch wir beide haben ihn ja schon lange Jahre auf seinen verschiedenen Wegen und Stationen immer wieder begleiten dürfen.
Tja, und wenig überraschend habe ich den Holger nicht im Büro für unser Gespräch getroffen, sondern, ihr werdet es kaum erraten, im Homeoffice. Holger, wir reden heute über dein Ressort sozusagen, das dir gehört beim Projekt Universalcode. Und dieses Ressort hat zwei Besonderheiten. Erstens ist es das einzige, das wir zumindest bisher mit einem Anglizismus versehen haben, was ich eigentlich immer nicht so toll finde, aber es geht gerade nicht viel anders. Und zweitens ist es, sagen wir mal, inhaltlich ergebnisoffen. Das Ressort heißt Shape of Tomorrow. Und die Frage, die sich jetzt einfach stellt, ist, was machen wir mit diesem Shape of Tomorrow? Was soll das sein?
Wie du gerade schon gesagt hast, das inhaltlich ist es ergebnisoffen, was einfach mit der Sache zu tun hat, dass heute niemand wirklich so hundertprozentig weiß, was denn Tomorrow sein wird. Aber wir ziemlich sicher wissen, dass es eine ganze Menge von Dingen gibt, wie wir uns darauf vorbereiten können, wie wir jetzt schon umgehen müssen damit und vor allem auch, wie wir Menschen in Medien und in allen anderen Bereichen darauf vorbereiten können, dass sich die Welt schon geändert hat und sich ständig ändert. Also kann mich daran erinnern, dass wir schon vor einigen Jahren mal so einen für uns so einen Slogan gebildet haben, dass wir leben in einer ständigen Beta-Phase. Das hat jetzt nochmal drei Umdrehungen mehr gekriegt. Wir leben also fast schon in der ständigen Alpha-Phase, um es mal so zu sagen. Und müssen schauen, dass wir tatsächlich auf der Höhe des Geschehens bleiben.
Jetzt sind wir beide zwar im Kopf natürlich komplett rasend jung noch und immer auf der Höhe der Zeit, haben aber tatsächlich zumindest biologisch gesehen schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Ich kann mich erinnern, weiß gar nicht, hast du noch mit Schreibmaschine geschrieben?
Aber natürlich. Ich habe angefangen und habe irgendwie Löcher in Blätter gestanzt. diese Blätter dann irgendwo hin in die legendäre Rohrpost gestopft und habe mich dann am nächsten Tag überraschen lassen, was in der Zeitung tatsächlich stand.
Wenn du das heute jemand erzählst, glaubt es dir keiner. Mir kannst du es erzählen, weil mir ging es genauso.
Ich erschrecke an Unis manchmal so junge Menschen damit, in denen ich ihnen erzähle, dass sie jetzt. Und tatsächlich ist es ja noch nicht so wahnsinnig lang her, als plötzlich sowas wie ein Faxgerät eine wesentliche Beschleunigung bei der Medienproduktion war. Weil wenn du gerade bei den Regionalzeitungen, da kamen ja diese ganzen Berichte von den freien Mitarbeitern immer irgendwie per Brieflein, per Zug, per sonst was. Und wenn der den Zug verpasst hat, dann gab es halt nichts. Und dann plötzlich, von einem Tag am anderen, konnte er das aufs Faxgerät legen und dann war das Zeug plötzlich da. Lacht sich heute jeder kaputt drüber. De facto ist es aber ein wahnsinniger Technologiesprung gewesen.
Also bei uns, so viel kann ich dir sagen, wenn wir jetzt schon bei den nostalgischen Geschichten sind. Das erste Faxgerät war von der Größe her so in etwa die Dimension eines Kühlschranks, durfte zweitens nur vom Faxbeauftragten der Redaktion bedient werden, weil es ja nicht jeder konnte, mit diesem Ding umzugehen. Und aus Kostengründen hat man uns dann irgendwie damals immer noch gesagt, und Fax bitte nur, wenn es nicht anders geht, ansonsten schickt bitte eure Sachen nach wie vor mit dem Zug ins Haupthaus. Unglaublich, oder?
Wahnsinn. Also letzter Beitrag jetzt auch von mir aus der Reihe Opa erzählt vom Krieg. Die ersten Faxe, die waren ja sozusagen auch die Urform vor des Story-Formats, weil die waren auf Thermopapier. Und wenn das zu lang rumlag, war plötzlich kein Text mehr drauf. Also das hat sich von selbst zerstört. Auch eine sehr kuriose Angelegenheit.
Stimmt, das gute alte Thermopapier. Hätte ich jetzt fast vergessen gehabt, ja. Siehst du? Toll, wenn man Erinnerungen wieder auffrischt. Ja. Ich bin eigentlich nur auf das Fax gekommen, weil ich mich erinnern kann, dass dann kurz darauf der nächste Technologiesprung war oder vielleicht war es auch so ziemlich zeitgleich, nämlich man hat gesagt, wir arbeiten jetzt alle auf PCs und nicht mehr auf der Schreibmaschine und ich erinnere mich an eine Veranstaltung des Deutschen Journalistenverbandes damals, der sorgenvoll gefragt hat, wird der Redakteur zum Redaktroniker und die Sorge geäußert hat, dass das journalistische Arbeiten damit endgültig vorbei sei, wenn wir jetzt Computer bedienen müssten, aber eigentlich und deswegen erzähle ich die Geschichte. Ist es jetzt wieder so ein Sprung, bei dem du sagst, unser Berufsbild wird sich durch neue Technologien brutal ändern?
Total. Und ich glaube, man kann auch aus diesen Dingen, die noch auf einem völlig anderen Niveau stattgefunden haben, technologisch betrachtet, so die grundsätzliche Lehre ist bis heute die gleiche. Nämlich, dass es natürlich ein paar Fertigkeiten gibt, die niemand mehr braucht, also dein Faxabreißer, den braucht jetzt heute hoffentlich niemand mehr. Ich sage absichtlich hoffentlich, weil ich will es nicht mal hundertprozentig ausschließen, aber egal. Natürlich brauchst, ist immer einen Blick drauf zu haben, welche technischen Möglichkeiten stehen mir zur Verfügung, wie verändert das Arbeitsumfelder und was müssen die Menschen können, was müssen sie vielleicht nicht mehr können. Ich kann heute auch nicht mehr mit Stein in Feuer machen, habe ich aber offen gestanden, habe ich nie vermisst. Brauche ich nicht. Und genauso ist es im Arbeitsumfeld. Es gibt viele Dinge, die man heute einfach nicht mehr braucht. Und was sich wahrscheinlich verändert hat, ist der Scope, um ein englisches Wort zu nehmen, nachdem du das so gern magst. Weil sich das halt meistens nicht nur an einer Stelle abspielt, so wie vor Fax zu PT, sondern es hat immer Einfluss auf alle Dinge. Es hat Einfluss darauf, dass es ganz häufig kein gutes Argument mehr gibt dafür, dass die Leute plötzlich alle in einem Raum sitzen müssen. Dass die Leute vielleicht sogar in derselben Zeitzone unbedingt sein müssen oder was auch immer. All diese Dinge müssen wir heute miteinander betrachten. Und deshalb ist dieses Shape of Tomorrow ja auch so ein gleichzeitig spannendes, wie weit es wird. Weil immer wenn du an der einen Stelle die Schraube drehst, hat es an der anderen Stelle direkte Auswirkungen.
Immer dann, wenn man über Shape of Tomorrow redet, dann steht da so ein Elefant im Raum, der heißt KI. Und irgendwie habe ich momentan so den Eindruck, dass wir wieder eine etwas merkwürdige Diskussion da gerade führen. Nämlich, also ich weiß nicht, wie viele Journalistenkollegen und alle anderen Kommunikatoren etc. mit dazu gezählt, es gibt, die irgendwann mal in Social Media gepostet haben, ich habe mal ChatGPT ausprobiert und das macht ja Fehler. Also ist es doof und das benutzt man nicht. Aber das ist schon eine sehr beschränkte Diskussion, oder?
Ja, also damit outet sich derjenige oder diejenige, die das macht. Übrigens, das ist tragisch für uns, aber ich sage es trotzdem, es sind meistens, muss man derjenige sagen, in solchen Fällen, eigentlich selber nur dahingehend, dass er oder sie sich nicht wirklich damit beschäftigt hat. Das Gleiche gilt übrigens für meinen Lieblingssatz, das wird eine KI nie können. Also wer sich das heute sagt, muss ich sagen, wow, Respekt. Ich habe, glaube ich, schon zig Fälle gehabt, die immer noch gesagt, naja, also das kann die KI, wird eine KI so schnell zumindest nicht können. Und zwei Wochen später ist mir irgendwas begegnet und oh, geht doch schon.
Ja, vor allem muss man, glaube ich, immer, wenn man von KI spricht, ja auch den Zusatz dazu sagen, Stand heute. Also wenn man sagt, eine KI kann das nicht, dann muss man immer in Klammern dazu sagen, Stand heute, kann sich dramatisch schnell ändern. Und ich meine, irgendwo hat ja auch OpenAI, Sam Altman, jetzt irgendwie gesagt, er wird dieses Jahr keine Schock-Releases machen, weil es würde uns wahrscheinlich alle schockieren, wenn OpenAI das raushauen würde, was sie wirklich können. Aber lass uns nochmal darauf zurückkommen, dieses Feld Shape of Tomorrow. Was bedeutet denn das dann, wenn man wirklich darüber nachdenkt, wir haben das Thema KI, wir haben solche Geschichten, du hast es vorhin angesagt, wie auf einmal die Möglichkeiten, dezentral, hybrid zu arbeiten, dann wird doch anscheinend von der Redaktion, in der wir beide groß geworden sind, in der man morgens um 9 an seinem Schreibtisch sitzt und dann bis irgendwann am Abend mehr oder minder produktiv oder auch nicht vor sich hin arbeitet, ist ja dann eigentlich auch Vergangenheit, oder?
In der Form total Vergangenheit. Und in guten Redaktionen ist es ohnehin jetzt auch schon Vergangenheit. Also ist in dem Zusammenhang immer schwer zu sagen, aber selten Schaden ohne Nutzen. Diese ganze Corona-Zeit hat uns ja auch gezeigt, dass viele dieser Glaubensgrundsätze, die wir alle vor uns hergetragen haben, totaler Quatsch waren. Also, dass du, um jetzt beispielsweise eine Zeitschrift zu machen, dass du da irgendwie miteinander in dem Redaktionsraum oder in den Redaktionsräumen hocken musst, das hat sich völlig eindeutig gezeigt, dass das nicht notwendig ist. Es hat sich sogar gezeigt, dass manche Dinge wesentlich besser funktionieren, wenn Leute alleine arbeiten können, sich auf was konzentrieren lassen, weil die Ablenkung geringer ist. Das ist echt so billig, wie es klingt, aber so ist es. Und gleichzeitig, ja, klar, brauchst du immer noch Begegnungsräume. Daran wird auch eine KI nichts ändern. Wenn du weiter ein Gefühl für die Leute haben willst, wenn du auch so ein Gemeinschaftsgefühl bilden willst, dann brauchst du Begegnungsräume. Aber das hat natürlich nichts mehr damit zu tun, dass irgendwie alle zur gleichen Zeit am gleichen Ort hocken müssen und dann halt was machen oder nicht, weil, keine Ahnung, der Ansprechpartner gerade nicht da ist, die Interviewpartnerin jetzt krank geworden ist. Und dann sind die Leute halt erstmal da, oh, was mache ich denn jetzt? Diese Flexibilität muss da sein, ganz abgesehen davon, wenn du gute Leute haben willst, dann wirst du mit der Nummer, also bitte 9 Uhr hier, im großen Betonklotz wirst du nicht weit kommen.
In deinem Fall muss man ja auch dazu sagen, dass du das jetzt nicht einfach nur aus theoretischer Warte heraus sprichst, sondern selber praktiziert hast. Du hast es sowohl als Chefredakteur von T3N so gemacht, dass du nicht morgens um 9 im Betonklotz gesessen bist. Und in deinem aktuellen Job, glaube ich, tust du es auch nicht, ne?
Genau. Also tatsächlich ist es so, dass wir damals noch bei WNV mit Corona-Ausbruch zu den ersten mitgehörten, die im Haus sagten, okay, wir lassen die Leute zu Hause, das ist uns einfach zu gefährlich für die, wenn die, also in so einem großes Haus, wo ja alles in allem da ein paar hundert Leute rumgelaufen sind, hat sich im Nachhinein als sehr richtig erwiesen, weil kurz danach sind in München die Zahlen explodiert, also da hätten wir viel Unsinn gemacht. Klar, damals so mit der Unsicherheit, dass ich auch gedacht habe, wo dieses ganze Grafikthema und was technologisch damals ja auch noch sehr viel wuchtiger war, als es heute ist, muss man auch dazu sagen, kriegen wir das wirklich hin, auch dieses gedruckte Heft daran zu kriegen. Und es hat sich aber in relativ kurzer Zeit herausgestellt, wir kriegen das hin. Und wer es nicht wusste, hat keinen Unterschied gemerkt an der Qualität der Produkte. Das ist ja das Entscheidende, was kommt raus dabei. Ich behaupte sogar, dass sie an vielen Stellen besser geworden sind, weil die Menschen ihre Arbeit besser an ihr Lebensumfeld oder an die Anforderungen ihres Lebensumfelds anpassen konnten. Weil du, mein Lieblingsbeispiel sind da, wenn man berufstätige Mütter, die ich als Mitarbeiterin total schätze, weil sehr, sehr viele, die ich kennengelernt habe, die kriegen in der Hälfte der Zeit das auf einem hohen Niveau gebacken, was andere in der doppelten Zeit nicht hinkriegen. Einfach, ja, wahrscheinlich ergibt sich das so. Die sind organisiert, die haben Freude an der Arbeit, weil sie die Alternative haben. So, jetzt ist es aber gleichzeitig so, wenn du darauf angewiesen bist, dass du derjenige Mensch bist, der sich um die Kinder kümmert. Und die werden krank. Was passiert dann, wenn du nicht von zu Hause arbeiten kannst? Die hocken zu Hause und können nichts machen. Wenn der Kindergarten zu ist, weil, keine Ahnung, wegen irgendwas, hocken zu Hause, können nichts machen. Dadurch, dass sich herausgestellt hat, dass es in weiten Teilen gar nicht notwendig ist, dass die irgendwie da in dem Bunker hocken, konnten die wesentlich flexibler arbeiten, haben dann gesagt, okay, Vormittag die 2 Stunden, kümmere ich mich um das Kind und Nachmittag kommt vielleicht, keine Ahnung, ein Mann und der kümmert sich ums Kind und ich mache meine Arbeit. Oder es gibt Leute, die einfach abends besser arbeiten können. und die plötzlich wesentlich bessere Geschichten erzählt haben, weil sie die am Abend machen konnten und nicht mehr tagsüber. All diese Dinge, das im Nachhinein betrachtet, muss man sagen, was wir über all diese Jahre an Potenzial verschenkt haben, ist eigentlich echt bitter.
Gut, wobei man natürlich dazu sagen muss, die Technologie war ja auch in den vergangenen Jahren noch gar nicht so weit, dass wir das wirklich gut umsetzen hätten können. Ich meine, irgendwann 2020 kamen halt dann wie sonst woher Zoom und Teams und wie das ganze Zeug alles heißt. Und erst damit, glaube ich, wurde ja hybrides Arbeiten erst so richtig möglich, aber grundsätzlich gebe ich dir recht, irrsinnige Vorstellung, wir hocken alle in Büros, fahren stundenlang durch die Gegend und benehmen uns dann wie bei Bernd Stromberg im Büro. Das ist eigentlich auch ein bisschen unsinnig. Ein Punkt, der dazukommt, den würde ich gerne bei dem Thema noch mit reinpacken. Du hast gerade gesagt, naja, es gibt ja Leute, die sind abends produktiver als vormittags und umgekehrt. Wenn wir heute davon reden, nicht nur wie Journalismus technisch entsteht, sondern auch wie er ausgespielt wird. Geht das dann überhaupt noch so mit diesen starren Berufszeiten? Weil ich habe immer den Eindruck, momentan oder auch in Zukunft bedeutet Publishing, dass du eigentlich fast rund um die Uhr auf allen Kanälen irgendwie präsent sein musst. Also es sei denn, du sagst, ich bin eine monatlich erscheinende Zeitschrift, dann ist es was anderes. Aber sonst geht das ja gar nicht mehr anders, oder?
Ja, also es wird mit Sicherheit ein paar kleine Nischen geben, in denen sich sowas, wie du gesagt hast, eine monatlich erscheinende Zeitschrift bewegen kann, die das sowas nicht braucht. In den anderen Bereichen glaube ich, dass es vor allem um Personalisierung geht oder anders gesagt um Ausrichtung auf unterschiedliche Zielgruppen, weil die Menschen, denen du deine Sachen erzählen willst, auf welche Art auch immer, ob jetzt als Text oder Video oder was das ist, haben ja ganz unterschiedliche Nutzungsverhalten. Die haben unterschiedlich Zeit, die haben unterschiedliche Interessen zu unterschiedlichen Zeiten. Und der eigentliche Gag dabei ist ja, die Menschen zur richtigen Zeit die richtigen Inhalte anzubieten. Und da hilft halt nichts, wenn du sagst, ja super, ich bin aber Vormittag fertig und schicke das raus, wenn das zu dem Zeitpunkt niemanden interessiert, weil die einfach keine Zeit haben, weil sie vielleicht selber arbeiten müssen oder sonst was oder weil sie auch kein Interesse an solchen Themen haben, weil die mit ihrem Lebensumfeld zu dieser Zeit nichts zu tun haben, aber am Abend vielleicht. Das Problem ist nur, wenn du was verschickst zur falschen Zeit, beispielsweise Vormittag, und deine Zielgruppe ist erst am Abend empfangsbereit, dann ist in der Zwischenzeit so viel anderes passiert und haben andere das dann wahrscheinlich besser gemacht, dass du mit deinem Stück, so gut wie das auch sein mag, gar nicht mehr stattfindest, weil die anderen halt besser da waren. Also ich glaube, Ausspielform, Ausspielzeit und Ausrichtung auf die Zielgruppe gewinnen nochmal wesentlich höheren Wert.
Da muss man aber auch noch darüber reden. Machen wir nochmal einen kleinen Sprung auf dem Zeitstrahl zurück in die Zeit, als du, wie hast du vorhin gesagt, Löcher ins Papier gestanzt hast mit diesem merkwürdigen Ding namens Schreibmaschine. Dazu gehörte ja damals auch das selbstverständlich, dass wir beide beispielsweise gesagt haben, unser Job ist Texten. Wenn ich heute von jemandem, der in irgendeiner Weise was mit Medien und Kommunikation macht, rede, dann kann der ja sich völlig unmöglich auf den Standpunkt stellen, ich bin jetzt nur noch der Texter. Vor allem, wenn ich mir die Möglichkeiten von multimodaler, also ich betone multimodal, nicht multimedial, multimodaler KI angucke, bei denen ich die Dinge ja hin und her skalieren kann, indem ratzfatz aus dem Text ein Video wird und umgekehrt, da muss ich auch ein ganz anderes Selbstverständnis von meinem Beruf entwickeln und nicht sagen, ich bin jetzt Texter oder Radiomann oder sowas Merkwürdiges.
Ja, klar, also es wird noch mehr notwendig werden, die richtige Technologie zum Einsatz zu bringen und die auch dann entsprechend zu nutzen. Klar, werden viele Leute gewisse Vorlieben haben oder schwer, so wie manche mögen lieber schreiben, andere mögen lieber sprechen, die anderen filmen lieber. Aber das exklusiv zu machen, wird noch weniger funktionieren, als das ohnehin schon der Fall ist. Und vor allem, es gibt da keinen Grund mehr dafür. Weil bis vor ein paar Jahren haben wir ja auch immer alle gesagt, wahrscheinlich sind es sogar vor wenigen Jahren, also so die eierlegende Wollmilchsau, die alles gleich gut kann, die gibt's nicht, bla 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 bla. Kennt jeder die Sprüche. Tatsächlich ist es so, naja, die gibt's halt schon, die sitzt jetzt nur nicht vor dem Bildschirm, sondern die sitzt in dem Gerät drin, in irgendeiner Cloud, und damit lässt es sich herstellen. Das ist, glaube ich, dann halt auch der wesentliche Punkt auch bei der Ausbildung in Zukunft, Menschen frühzeitig klar zu machen, schaut auf technologische Möglichkeiten, nutzt sie, bleibt offen, weil die sich ständig verändern, die verändern sich schneller als ihr das könnt, und nutzt die Chancen. Gleichzeitig immer, Technologie ist nur Werkzeug und kein Selbstzweck. Bloß weil irgendwie was super funktioniert, das zu machen, ist Quatsch, wenn es niemand braucht. Das ist also so diese Grundregel, Sachen auszuliefern, die auch wirklich Menschen finden, die sich dafür interessieren, die steht trotzdem vor allem. Aber die Möglichkeiten haben sich wirklich multipliziert, und das geschieht ja fast im Monatsrhythmus, dass das wieder passiert.
Das ist ja auch letztendlich der Grund, warum der gute alte Universalcode jetzt nochmal aus der Rente zurückkommt. Weil wir letztendlich neben aller Hybris, die wir dabei haben, auch noch sagen müssen, eigentlich stehen wir jetzt wieder vor dem Punkt, dass eine Ausbildung, kein Vorwurf an irgendjemand, gar nicht mehr zeitgemäß sein kann. Weil das, was wir momentan in irgendwelchen Curricula stehen haben, war alles vor KI, war alles vor Corona, war alles vor hybriden Arbeiten. Also es ist ja noch nirgendwo abgebildet, muss man aber.
Also ich bin gleichzeitig davon überzeugt, dass an guten Ausbildungsstätten, dass da immer vor allem großer Wert auf übergeordnete Fähigkeiten gelegt wurde. Also wie können Journalistinnen und Journalisten ein Interview gut führen? Wie können sie gut recherchieren? Wie erreichen sie Leute? Daran ändert sich nichts. Also sozusagen an den Basics, die aber das Wesentliche sind, da passiert jetzt nicht so wahnsinnig viel. Aber was dann weiter passiert, das hat sich halt komplett verändert, und da hast du wahrscheinlich als Ausbildungsstätte ja gar keine Chance, das irgendwie abzubilden, außer reinzuschreiben, Technologie und irgendwie der Zeit einzuschreiben.
Oder Shape of Tomorrow.
Oder Shape of Tomorrow, genau, wenn Anglizismen erlaubt sind. Weil halt heute niemand sagen kann, was kann ich da nächstes Jahr zu dem Thema erzählen.
So, und dann nehmen wir jetzt noch das praktische Beispiel, wie das heute ist mit dem Publishing auf vielen Kanälen. Also, du wirst im Buch vertreten sein, logischerweise als Head of Shape of Tomorrow. Ist ja auch ein schöner Titel, Head of Shape of Tomorrow. Wir werden dich auf der Webseite immer wieder lesen. Jetzt hören wir dich gerade im Podcast. Und am 16. Mai, für alle die dann noch wahnsinnig Lust drauf haben, das weiter zu vertiefen, gibt's ein Lunchbreak mit dir zu diesem Thema Shape of Tomorrow. Und das Lustige daran ist, dass man wahrscheinlich jetzt nicht mal sagen kann, was wirst du am 16. Mai erzählen, weil möglicherweise fällt dir am 15. Mai irgendwas auf die Füße, von dem du sagst, das muss ich jetzt morgen erzählen, oder?
Und auch Menschen fragen, was sie davon halten. Das ist ja auch so, was das gerade für Journalisten ja kaum zu ertragen, dass sie nicht mehr die Allwissenden sind und alles besser wissen als die anderen, sondern dass da so viel passiert, dass es sich immer wieder lohnt, mit anderen zu reden und deren Erfahrungen einzusammeln, das einzuschätzen. Ist es jetzt, also erzählt dir da einer Quatsch? Tut da jemand so, als könnte er was er gar nicht kann? Auch das passiert ja häufig. Oder ist es jetzt wirklich die nächste große Nummer, all solche Sachen? Das fände ich total interessant. Und weil es wirklich auch eines meiner wesentlichen Themen jetzt in den vergangenen Jahren war, sowohl aus eigener Erfahrung als auch aus Erfahrung mit anderen Redaktionen und vielen Gesprächen, was bedeutet es für unsere Art zu arbeiten? Wie arbeiten wir? Wo arbeiten wir? Was ist notwendig und was geht einfach nicht mehr? Also natürlich, es geht immer alles, aber wir wollen ja die bestmöglichen Produkte. Wir wollen die besten Ergebnisse haben. Das ist unser Anspruch. Und wenn man darauf schaut, was muss dann sein und was kann nicht mehr sein?
Und ich glaube ja, dass vielleicht zum Schluss unserer angeregten Debatte, eigentlich befindet man sich ja immer in so einer Art Fluss. Du hast vorhin mal gesagt, das ist alles noch nicht so rasend lange her, als wir an den Schreibmaschinen saßen. Naja, wenn man es mal rechnet, dann sind es knapp 40 Jahre. Das wäre aber dann, wenn du es wieder, ich hoffe, die Gedanken kann man nachvollziehen, ungefähr dasselbe, als wenn wir 1980, sagen wir mal, mit einer Technologie aus dem Jahr von 1940 konfrontiert gewesen wäre, weil es sind halt einfach 40 Jahre. Und umgekehrt, wenn ich jetzt 40 Jahre weiter denke, dann stelle ich mir vor, falls es uns dann noch geben sollte, dass irgendjemand da sitzt und sagt, oh mein, die haben damals noch mit ChatGPT und so einem lahmen Zeug gearbeitet und sich köstlich drüber amüsieren werden, dass wir das heute als Revolution begreifen. Wenn die sagen, ChatGPT, was ein Scheiß.
Also ganz genau, das wird passieren, davon bin ich überzeugt. Also da kann man ja auch nur spekulieren, aber es würde mich sehr wundern, wenn die dann irgendwie immer noch vor so fest installierten Geräten sitzen und in eine Kamera reinschauen und so. Also, who knows, aber halte ich aus heutiger Sicht für eher ausgeschlossen. Ich glaube, da wird dann tatsächlich dieses Allgegenwärtige des Digitalen umgesetzt sein, aber alles andere müssen wir uns überraschen lassen, wo wir in 40 Jahren wahrscheinlich nicht mehr, aber müssen die sich überraschen lassen auf dies Zukunft, genau.
Und nachdem man es ja nie weiß, kleiner Dings noch zum Abschluss. Wir sind ja beide große Fans vom Boss von Bruce Springsteen. Und was soll ich dir sagen? Ich habe mir The River die Tage angehört auf Vinyl. Also die gute alte Vinylscheibe ist dann doch wieder nicht tot zu kriegen. Und ich sag dir was, sie klingt besser als jede Digitaldatei, ist einfach so.
Ja, weil du eine emotionale Verbindung hast dazu. Das ist, und aber auch das ist wieder was. Ich habe tatsächlich auch einen Plattenspieler rumstehen noch irgendwie bei. Und lustigerweise finden selbst meine Jungs, die jetzt irgendwie, also die kleineren meiner Kinder, der ist einer 8 und einer 4, selbst die finden das irgendwie cool da mit der Schallplatte. Trotzdem würden die nie auf die Idee kommen zu sagen, ich will jetzt einen Plattenspieler, weil die haben halt ihre eigenen Geräte, die sie nutzen. Aber es gibt halt, im Prinzip ist das die beste Erklärung, die du überhaupt liefern kannst, um zu sagen, es gibt für jede Anwendung die richtige Technologie. Die Kunst dabei ist, sie zu finden.
Das stimmt. Im Zug wäre es ein bisschen komisch, wenn ich jetzt meinen Plattenspieler raussuchen würde, im ICE oder sowas. Und ich kann dir aber sagen, meine...
Gab es aber doch früher, also ganz früher doch auch diese komischen Dinger, die sie tragen konnten und so Singles reinstecken. Also völlig absurd. Also Wahnsinn eigentlich, aber naja.
Aber, und das wirklich jetzt als allerletzte Pointe, meine 22-jährige Tochter hat sich jetzt mal so eine Platte angeguckt, hat sich gewundert, wie da so viel Musik drauf geht und meinte dann irgendwie, ja, kann man die denn auch umdrehen? Das ist die Jugend von heute. Die fragt dich, ob man Platten auch umdrehen kann. So, du weißt, ich bin im ersten Moment, bin ich da gesessen und habe gedacht, die verarscht mich jetzt.
Ja, aber... Ja, also klar, das ist so dieses ähnlich wie mit Wählscheibentelefonen.
Wie geht das?
Ja. Schaut sich ja jeder an, also, wie soll das gehen? Ja, und umgekehrt ist es halt, bei all unseren Bemühen passiert mir das immer öfter mit meinen Töchtern, die ja auch so, also eine 23, eine 17, dass die halt irgendwie mit Sachen um die Ecke kommen, die ich vorher noch nie gesehen habe. Und mich da so, oh, cool, das muss man mal genauer anschauen. Und auch da, ich versuche ja immer sozusagen, die allgemeine Erkenntnis rauszuziehen. Und auch da steckt es einfach drin, dass diese Zeiten, in denen irgendwo jemand war, der alles gewusst hat und das den anderen beigebracht hat, und die saßen alle dann so, oh ja, toll, so machen wir es jetzt auch. Die sind schon lange vorbei. Es geht immer in beide Richtungen. Und die auf der anderen Seite, wenn man so will, die können dir sehr wohl genauso was beibringen wie umgekehrt.
Also, liebe Universalcode-Community, ihr habt gehört, unseren Head of Shape of Tomorrow, garniert mit ein paar Erinnerungen von zwei etwas älteren Herren an Schallplatten, Druckvorstufen und Schreibmaschinen. Tja, und als kleiner Nachtrag noch, Holger Schellkopf, unser Head of Shape of Tomorrow, der Mann mit dem kompliziertesten Titel überhaupt, den trefft ihr am 16. Mai ab 12 Uhr zum Universalcode Lunchbreak und ja klar, natürlich digital und remote bei einem kleinen Webinar, wie man das früher mal genannt hat. Tickets dazu bekommt ihr wie immer kostenfrei auf unserer Webseite hybrid1.de. Markus, apropos Zukunft, wir gehen jetzt raus unter die Leute. Wann, wo, wie und warum?
Genau, und schon in naher Zukunft könnt ihr uns treffen. Am Donnerstag, 2. Mai um 19 Uhr in München im Werksviertel werden wir euch zu einem Meetup gerne einladen. Wer Interesse hat, kontaktiert mich gern, entweder per LinkedIn oder per Mail. Wird uns freuen, möglichst viele, also am 2. Mai um 19 Uhr in München zum Meetup zu treffen. Dort haben wir im Werksviertel in einem Restaurant einen Tisch reserviert und sonst dann auch gerne nächste Woche wieder im Universalcode Podcast.
Genau, oder sonst irgendwo auf dieser großen, weiten Welt, ganz egal, ob virtuell, digital oder dann doch in Präsenz. Das war's dann wieder für diese Ausgabe. Markus, herzlichen Dank. Wir hören uns demnächst wieder mit dann einer neuen Autorin. Bis dahin, ciao, ciao.